Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick. Wenn deine Beine hören niemals auf,
wir machen Giro, wir machen Giro. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz, ganz besonderen Folge mit Jan Ulrich, Erik Zabel, Tanja Erath und
Rick
mir.
Zabel.
Dankeschön. Ich glaube, das ist wirklich so der Höhepunkt in unserem Podcast. Das ist ein Szenario, was ich mir vielleicht mal erträumt habe, irgendwann, als wir diesen Podcast gestartet haben. Dass das jetzt wahr wird, freut mich wirklich sehr, mit euch hier zu sitzen und ja, einen besonderen Podcast aufzunehmen. Wir freuen uns sehr. Ich will vorab einmal ganz kurz sagen, Tanja und ich sitzen hier auch wirklich als Radsportfans und haben viele persönliche Fragen mitgebracht. Es gibt ja viele Themen, die in der Vergangenheit jetzt schon besprochen worden sind. Da wollen wir gar nicht so drauf eingehen, sondern wir haben uns einfach ein paar Fragen aufgeschrieben. Schau mal, wo das Gespräch hingeht. Ihr seid natürlich die Hauptprotagonisten. Es soll um euch gehen, um euch als Einzelpersonen, aber natürlich auch um eure Verbindung, die ihr mittlerweile hattet oder habt. Und einmal noch ganz kurz sozusagen, Jan Ulrich, deutscher Tour de France-Sieger 1997, Weltmeister, Olympiasieger, Erik Zabel, 4-mal Milan San Remo gewonnen, 6-mal das grüne Trikot, 12 Etappensiege bei der Tour de France. Also wirklich so die zwei großen Lichtgestalten der 90er Jahre im Radsport und vor allen Dingen dafür verantwortlich, dass der Radsportboom in Deutschland so groß ist und dass auch, glaube ich, die Generation von Tanja und von mir Radsport begeistert immer noch sind. Da erstmal ein großes Dankeschön. Von daher freue ich mich jetzt sehr auf die Podcast-Folge mit euch.
Ich freue mich auch.
Und da wir alle, glaube ich, ein bisschen aufgeregt sind, ich kann auf jeden Fall für mich sprechen, dachten wir steigen mal mit so einer kleinen Schnellfragerunde ein. Die lockert immer ein bisschen auf. Jeder kann ein bisschen antworten. Und bei euch kann ich mir auch vorstellen, dass die Schnellfragerunde relativ lange dauern könnte. Ihr antwortet ja sehr gerne manchmal. Wir werden sehen, Erik. Ich fange erst mal mit der ersten, vielleicht auch großen Frage an. Welche Fähigkeit hättet ihr denn gern vom jeweils anderen?
Ich hätte gerne Ulis Talent gehabt.
Spricht da ein bisschen Neid mit?
Ja.
kann man, glaube ich, auch zugeben. Ja, also ich würde es auch nehmen. Also ich glaube, jeder hier im Raum.
Es wäre Dummheit.
Da nein zu sagen. Das stimmt. Was wär's für dich?
Ja, ich denke, du hast es ja auch ein Riesentalent. Bloß halt für die schnellen Sachen und die ganzen Klassiker. Aber guck mal dein Portfolio an, was du alles gewonnen hast, das ist Wahnsinn. Ich hätte gern von Erik seine Gesundheit, weil ich glaube, die ganzen Jahre, wo wir mal gefahren sind, warst du, glaube ich, maximal mal 3 Tage krank. Damit hatte ich ja immer zu kämpfen früher.
Ich habe mir einmal das Fersenbein gebrochen, als ich zu Hause die Treppe runtergefallen bin.
Aber so Erkältungskrankheiten im Frühjahr und so, da bist du ja immer verschont geblieben.
Toi, 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 ja.
Ist auch tragisch, wenn man sich als Radsportler einen Bruch holt, wenn man zu Hause die Treppe runterfällt, oder?
Ja.
Einmal was im Haushalt gemacht, direkt Ferse gebrochen.
Seitdem gibt's Helmpflicht bei euch.
Ja, ich glaube, das war auf jeden Fall eine Frage, die uns auch sehr interessiert hat, weil das ist ja auch immer so ein bisschen das Image, du sehr mit Talent gesegnet, natürlich auch mit einem großen Kämpfergeist und ja, Papa eher so der harte Arbeiter übers ganze Jahr, was uns auch direkt zur nächsten Frage führt, weil bei meinem Papa weiß ich es, bei dir wüsste ich es gerne. Was sind denn von euch beiden die Jahreskilometer, die meisten, die jemals in einem Jahr gefahren worden sind? Weißt du das ungefähr, was mal dein Jahr war mit den meisten Kilometern auf dem Rad?
Das war wirklich 97, also weil ich da auch relativ verschont geblieben bin, was Erkältungskrankheiten, Grippe und so angeht. Und da hatte ich, glaube ich, so 36.000 Kilometer.
Nicht schlecht, das ist auch mein meistens 36.000 im Jahr 2016. Papa, bei dir weiß ich es ungefähr, es waren fast mal die 50.000, oder?
Ja, letzte Saison, die ich aktiv war, 2008, da hatte ich 49.500. Natürlich auch mit Hilfe der ganzen Wettkampfkilometer. Also ich bin da Giro, Tour, Tour de Suisse, Vuelta, Tirreno, alle durchgefahren. Dann noch die 6-Tage-Rennen im Herbst und im Winter. Und bei uns war es ja, muss man natürlich sagen, im Verhältnis zum modernen Radsport, wenn wir trainieren gefahren sind, dann sind wir eigentlich nur Fahrrad gefahren. Also so wie ihr jetzt heute trainiert, so mit den Intervallen und in den Zonen, haben wir ja eigentlich gar nicht so gemacht.
Ich habe auch schon gesagt, wenn ein bisschen mehr Intervalle gefahren wäre, aber ich erinnere mich wirklich an die Frühjahrstrainingslager, wo du ja immer schon eine Stunde vor uns weggefahren bist schon, um schon mal 35 Kilometer zu haben und dann mit dem ganzen Team gefahren, nochmal 6 Stunden, das war ja so normal üblich damals, und dann nochmal eine Stunde rangehängt hast. Also das war echt Wahnsinn, muss ich schon sagen. Also trainingsfleißig, ja. Da ist Erik mit Mario Kummer, glaube ich, so das ist, was ich am meisten bewundert habe.
Ja, 50.000 Kilometer muss man auch erstmal kommen. Aber ich habe
ja knapp, nicht ganz.
Okay.
Wie sehr fuchst du mich, dass da die 50.000 nicht gefallen sind?
In dem Moment vielleicht ein bisschen, aber heute gar nicht mehr, weil es ging einfach auch nicht mehr. Ich wüsste jetzt keinen Tag, wo ich dann nicht hätte noch mehr fahren können oder sollen oder müssen. Es ist auch eigentlich heute total egal.
Was ist denn das runtergerechnet auf den Tagesdurchschnitt? 160 oder so, Kilometer, glaube ich, oder so. Müsste man immer, so gut bin ich nicht in Mathe, dass ich das jetzt ausrechnen kann. Aber
wie lange hast du da, das würde mich mal interessieren, wie lange hast du da Urlaub gemacht vor den 6-Tage-Rennen oder was? Nach der Saison?
Also in dem Jahr gar nicht, weil war ja die letzte Saison.
Ah, okay. Ja.
Aber also ich hatte eigentlich immer so einen Plan, bis ich, also ich bin mit, glaube ich, mit 25 bin ich 1995 war das, bin ich die Tour und die Vuelta gefahren und war ein bisschen zu viel, 2 Rundfahrten, und dann hatte ich so einen Plan, bis ich 30 bin, fahre ich einfach nur eine große Rundfahrt und habe dann, wenn jetzt zum Beispiel die WM oder so nicht oder zu schwer war für mich, dass ich so eingeschätzt habe, dann bin ich auch schon relativ früh in Urlaub gegangen, habe die Saison beendet, und es war dann teilweise so, dass ich dann vielleicht im September noch gefahren bin, im Oktober schon, wenn noch Rennen waren, eigentlich schon, da waren wir mit Rick zum Beispiel da in Mexiko im Urlaub oder haben eine Kreuzfahrt gemacht mit der Familie und habe dann aber schon wieder November, Dezember schon wieder Grundlagentraining gemacht, was dann natürlich super war für so Rennen wie San Remo.
Was mich da immer gewundert hat, ist ja, du bist ja wirklich, hast ja auch relativ wenig Intervalle gefahren. Jedenfalls habe ich es nicht gesehen, ja, im Frühjahr. Und dass du deine Schnelligkeit da behalten hast von den ganzen, du hast ja Blöcke gefahren von 240, 260, 280 Kilometer, aber auch irgendwie ohne Sprints drin. Ne? Und dann habe ich mich immer gewundert, und dann kommt das erste Rennen und dann gewinnst du einen Sprint. Das ist ja auch so eine gewisse Muskulatur, Talent, Schnellkraft.
Ja. Ich glaube, einerseits hat mich natürlich das Fahren auf dem Velodrom, auf der Bahn, hat mir da wahrscheinlich mit der Trittfrequenz geholfen für die Sprintfähigkeit. Auf der anderen Seite hatten wir ja auch so komische Theorien im Verhältnis zu heute, dass wir irgendwie immer dachten, dieses Potenzial, was wir haben, ist so wie ein Eimer mit Wasser, der voll ist. Und im Training besser nichts davon verschütten. Da brauchen wir alles für die Rennen und für die Wettkämpfe. Und im Vergleich zu heute natürlich könnte man sagen, haben wir so viele Sachen einfach falsch gemacht. Aber haben ja alle quasi so gehandelt damals. Insofern hat das auch wieder funktioniert im Verhältnis zu den anderen Rennfahrern im Feld.
Ich glaube, auch auf die Fehler im Training und in anderen Dingen kommen wir später nochmal zu sprechen, was man so damals vielleicht falsch gemacht hat. Mit Trainingskilometern bereitet man sich ja immer auf wichtige Rennen vor. Und man merkt ja auch, ich habe mal euch durch euer Pro-Cycling-Stats geklickt, ihr habt ja im Jahr auch einfach 10.000 Kilometer mit Rennen locker gesammelt. Was wäre denn euer absolutes Lieblingsrennen? Da war's.
Ich würde sagen, bei Eintagesrennen für mich definitiv Mailand-San Remo. Und bei Rundfahrten hat mir die Bayern-Rundfahrt am besten gefallen.
Bei mir war es so, dass ich immer zur Tour de Suisse, das ist ja, Tour de Suisse lief ja immer so 1-2 Wochen oder 2 Wochen vor der Tour de France. Da war die Form schon sehr gut. Und die langen Anstiege dort auch, das hat mir am besten gefallen, die Tour de Suisse im Vorfeld.
Weil es ein bisschen weniger Druck war als bei der Tour, aber die Form gut?
Ja, man kam schon sehr gut in Form. Also man hatte auch schon Ergebnisse, was ja immer Spaß macht. Ja, Erik hat ja immer ganz sicher seine Ergebnisse gefahren, aber ich musste immer lange warten früher.
Sprinter haben es so
bis,
leicht.
Bis zum Sommer. Und da wusste ich genau, also ich bin präpariert und gut, gut vorbereitet auf die Tour de France. Und in der Schweiz bin ich immer gern gefahren, weil das ist alles, alles. Ich finde die Schweiz sowieso klein, aber fein. Immer alles sauber und dann immer in den Bergen da schöne Hotels gehabt, mitten am See, Lenzer Heide kann ich mich erinnern, da haben wir direkt am See gewohnt. Und das hat mir Spaß gemacht. Wetter war auch immer relativ gut schon.
Also das kann ich absolut nachvollziehen, aber mich interessiert nochmal kurz Bayern-Rundfahrt, warum? Also was, wenn du bist die Tour gefahren, was macht die Bayern-Rundfahrt so speziell?
Vielleicht noch mal kurz zur Tour de Suisse.
Ja.
Das stimmt, es war wirklich ein super tolles Rennen. Es war eigentlich so der letzte große Formtest vor der Tour. Und Jan hat vollkommen recht, super Hotels, gute Straßen, gutes Essen. Auch es war eigentlich auch eine der Rundfahrten, wo viele Fahrer aus dem Bus raus sind und ins Tour-Village gegangen sind und haben dann nochmal zusammen irgendwie in der Cafeteria da ein Espresso vor dem Start getrunken. Also es war auch ein sehr sympathisches Rennen, Tour de Suisse. Und das Gute war auch, natürlich haben die großen Leute fürs Klassement, die haben dann natürlich getestet, wie gut sind sie in der Tour de Suisse und wie gut sind die Beine. Aber es war jetzt irgendwie auch kein Beinbruch, wenn man da nicht gewonnen hat. Es war einfach so der letzte große Formtest ohne Druck und deswegen hat die Rundfahrt so viel Spaß gemacht. Bayern-Rundfahrt hat mir halt gut gefallen. Selbe Thema, gutes Essen, gute Straßen. Und wir waren ganz oft mit dem Team alleine im Hotel oder in so einem Gasthof oder Landgasthof. Und es war eigentlich wie ein Trainingslager, nur dass die Etappen lang waren. Man konnte sich da auch gut vorbereiten. Und mir hat es einfach super gefallen und ich war auch erfolgreich. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wenn man irgendwie gerne zum Rennen schon hinfährt, weil man weiß, ach, da lief es in der Vergangenheit immer gut, dann bringt man so ein ganz anderes Mindset mit.
Ja, und ich glaube, Heimatrennen und vor allem wahrscheinlich zu der Zeit und dem Radsportboom in Deutschland haben wahrscheinlich auch richtig Spaß gebracht.
Ja, also da war ja ganz oft auf dem Marktplatz Ziel, teilweise noch so ein bisschen tricky die Zieleinfahrten, das hat mir auch ganz gut gelegen. Wir hatten natürlich auch ein super Team, die dann den Sprint vorbereiten konnten und die Etappen kontrolliert haben. Und ja, dann Siegerehrung meistens wirklich auf dem vollen Marktplatz. Die Leute waren begeistert. Das hat schon echt, das sind so Sachen, die man eben nicht vergisst und wo man eben sagt, ach, das war doch ein tolles Rennen.
Ich kann mich entsinnen, dass sowohl bei der Tour de Suisse als auch bei der Bayern-Rundfahrt, ich bin nur die Tour de Suisse in meiner Karriere gefahren. Ist auch wieder witzig, dass sich da der Sport schon wieder sehr verändert hat, weil mittlerweile fährt man als Sprinter die Tour de Suisse eher nicht mehr vor der Tour, weil es schon zu hart ist, wenn man die Tour auch noch fahren will. Aber zurück auf Bayern-Rundfahrt und Tour de Suisse. Ich habe da gehört, weil da sind ja immer die Betten meistens in so einem festen Holzrahmen, dass dann, da kann man, wer es nicht weiß, wenn man auf dem Doppelzimmer ist, meistens schiebt man die Betten auseinander, das geht ja dann nicht. Dann wurden immer die Matratzen bei einem rausgenommen oder auf einer Seite wurde die Matratze rausgenommen und der musste mit der Matratze auf dem Boden schlafen. Von daher da die Frage an euch, hattet ihr da Einzelzimmer oder wer war der Teamkollege und habt ihr auf dem Boden geschlafen oder der Zimmerkollege?
Ich kann mich da gar nicht entsinnen, dass man da so Holzbetten und nicht, also wir hatten keine Einzelzimmer, wir hatten auch meistens, bei uns war immer noch, das hatten wir eben gerade von vorher weg schon, neun Fahrer am Start schon, auch bei der Tour de Suisse, also einer hat immer meistens der Kapitän, in den letzten Jahren hatte ich ein Einzelzimmer, aber davor waren wir auch ganz normal zusammen, ja, und meistens war dann Jens Heppner mein Zimmerkollege, aber wir haben, bei uns war immer wichtig, dass keiner in der Nacht Licht anmacht, wenn man auf Klo geht. Das war irgendwie am wichtigsten, aber so Betten außen oder dass einer auf der Matratze schlafen musste, hatten wir nicht. Nee.
Spülen auch immer eine ganz komische Sache. Spült man oder spült man nicht nachts? Zu laut.
Also ich war ja entweder mit dem Schaffi, mit dem Jan Schaffrath oder mit dem Rolf Aldag im Zimmer, bei so Rennen wie Tour de Suisse und dann haben wir, soweit ich mich erinnern kann, haben wir eigentlich dann immer gewechselt. Eine Nacht musste der eine raus mit der Matratze, wenn es ging. Manchmal ging es ja auch gar nicht, denn es war es nur eine Matratze und da musste man irgendwie sehen, dass man sich da arrangiert. Und Schaffi war aber ehrlich gesagt dann doch so, dass er ganz oft freiwillig schon die Matratze rausgezogen hat. Also wir waren zum Beispiel auch mal in Kalifornien im Dezember privat im Trainingslager und da hatten wir zwei Apartments, weil wir zu sechst waren. Rolf, Kai, Wese, Schaffi, Ulle und ich. Und dann hatte Ulle, Schaffi und ich ein Apartment und wir hatten aber nur zwei Schlafzimmer und auch nur zwei große Betten und dann ist Schaffi freiwillig ins Wohnzimmer gezogen und wir hatten beide ein Schlafzimmer da.
Geil.
Edelhelfer.
Edelhelfer, steckt immer zurück. Sehr gut. Was mich auch interessieren würde, wäre jeweils bei euch sozusagen ein Fahrer, der vielleicht ein Vorbild war oder den ihr bewundert habt und dann noch euer härtester Gegner. Was ich bei dir, glaube ich, weiß, wer dein härtester Gegner ist, aber trotzdem bin ich auf deine Antwort gespannt.
Gut, ich hatte als Kind oder so, das war ja so die, also Miguel Indurain war immer so mein, den ich immer bewundert habe. Ja, weil der auch bei diesem ganzen Aufwand oder er war ja sehr bekannt und immer eine Traube um ihn rum und er ist immer ruhig geblieben, ja, immer so dieses, ist gar nicht spanisch typisch, ja. Er war nie irgendwie laut oder hat sich immer alles über sich ergehen lassen und hat seine Leistung abgeliefert. Also da ist der große Miguel Indurain war immer mein Idol und Lance Armstrong natürlich die letzten viele Jahre. Der größte Gegner in der Tour de France.
Ja, an die Duelle erinnern wir uns alle. Papa, wie war es bei dir?
Tatsächlich Gianni Bugno, denn als ich Profi wurde, war er amtierender Straßenweltmeister und bei den ersten großen Rennen, er im Regenbogentrikot, also der hat wirklich auch mit jedem im Feld gesprochen und da konntest du quasi als Neuprofi in der Hierarchie ganz weit unten vom Feld bist neben ihn gefahren und hast dich kaum getraut, dem Hallo zu sagen und der hat von alleine dir irgendwie auf die Schulter geklopft und hat dir viel Glück fürs Rennen gewünscht. Also den fand ich so menschlich, fand den unheimlich warm. Und ja, härtester Gegner würde ich vielleicht sagen, in den ersten Jahren definitiv Cipollini, weil der war fast unschlagbar, wenn der einen besten Tag und einen guten Tag hatte. Und dann später vielleicht so Oscar Freire, weil Oscar hat man immer leicht unterschätzt und der hatte aber diesen speziellen Zug zur Linie und diese Bauernschleue und natürlich die Klasse, dass der einen schon hin und wieder zur Verzweiflung gebracht hat.
Ja, wir sind auf jeden Fall alles bekannte Fahrer. Zwei Schnellfragen haben wir noch. Tanja.
Genau, eine Frage, die wir oft stellen eigentlich und bei euch liegt es ja auch schon ein bisschen lange zurück, das heißt, ihr könnt zumindest bei der zweiten Frage komplett ehrlich sein. Erstmal, wer ist euer liebster Fahrer? Deine Antwort war jetzt schon eigentlich schon ein bisschen dein Lieblingsfahrer, aber vielleicht war es auch ein Teamkollege, aber wer war so euer liebster Fahrer im Feld?
Für mich waren sie irgendwie alle lieb. Nee, hat man so einen Lieblingsfahrer?
Vielleicht so ein Hinterrad, so das man sich gerne schnappt.
Ein Hinterrad, was man sich gerne schnappt oder vielleicht auch den Fahrer, mit dem man nie Teamkollege war, aber mit dem man immer gequatscht hat, wenn man gesehen hat, der steht auf der Startliste, cool, mit dem kann ich irgendwie gut im Rennen mal quatschen, wenn mal Zeit dafür ist.
Irgendwie also ich so wusste zum Beispiel bei Mieke Kröger immer, wenn es auf die Kante geht und Mieke ist bei mir, dann wären wir nicht abgehängt, wir fahren da zusammen wieder dran. So war es vielleicht.
Ja, da hat man schon im Team war natürlich schon, also weil es war bei uns ja auch so, dass meistens als Kapitän ein, zwei Leute auch für solche Windkanten und sowas zur Verfügung hattest, die dich immer vorne, ich war ja nicht so begabt wie Erik. Erik ist ja immer mitten im Feld, hat er sich immer nach vorne gefahren und ich musste immer mit Kraft außen vorbei, weil ich mir nicht so getraut habe, in die Lücken zu stechen. Und da war natürlich dann, da waren alle, die da mitgefahren sind, waren da natürlich mit Jens Heppner, Giovanni Lombardi und so, die für mich da ein bisschen verantwortlich waren, die mich da immer am Feld vorbei meistens dann wieder nach vorne gefahren haben. Aber das habe ich auch bei Erik immer so bewundert, dass er immer durchs Feld gefahren ist und war immer vorne und ich wurde immer nach hinten gereicht und dann musste ich wieder im Wind nach vorne fahren, weil ich mir eben nicht das getraut habe, so in die Lücken zu stechen. Ja.
Aber hat für die Form im Sommer dann geholfen,
wahrscheinlich. Genau.
Hast du einen Fahrer?
Also mir hat tatsächlich Gian Matteo Fanini über die Jahre, der Matteo, der hat einen starken Eindruck auf mich hinterlassen und den habe ich auch wirklich gemocht. Nicht erst, als er dann bei uns, beim Team Telekom mit uns Teamkollege war. Und da hat er natürlich wunderbare Arbeit und hat einen riesen Anteil an vielen Erfolgen. Aber auch vorher schon, als er ja quasi für Cipollini der letzte Anfahrer war beim Saeco-Team. Und du hast ja dann im Finale mit den Leuten, die quasi genau die Arbeit machen, die dich eigentlich stört, hatte nie ein Problem mit ihm, weil der immer mit so einer Freundlichkeit und mit so einer irgendwie Sympathie durchs Leben gegangen ist. Also Matteo, der ist schon ein besonderer Mensch, oder?
Ja, finde ich auch. Da gab es auch der Giovanni Lombardi. Und bei uns, musst du dazu sagen, ist nicht so wie heute. Heute ist, glaube ich, der Radsport-Sprache ist heute Englisch. Jeder spricht irgendwie Englisch. Und auch die Interviews werden auf Englisch geführt. Bei uns war das komplett anders. Ne? Also ich konnte nur ein bisschen Englisch noch neben Deutsch. Und dann hast du praktisch 90% des Pelotons gar nicht ansprechen können.
Ja, okay.
Weil alle irgendwie in ihrer Landessprache unterwegs waren.
Und jetzt genau die Gegenfrage. Wer war so ein Fahrer, der euch immer richtig genervt hat? Also es gibt ja irgendwie, also in meinem Fall habe ich es auch schon öfter mal gesagt, irgendwie als er noch aktiv war, war das so ein Niki Terpstra oder jetzt ein Viktor Campanaz, einfach so Fahrer, die ihm immer vor die Karre rumfahren und man sich so denkt, warum seid ihr eigentlich Profis? Warum ihr seid immer zur falschen Zeit am falschen Ort und irgendwie bin ich auch immer noch bei euch in der Nähe. Gab es da irgend so einen Fahrer, jetzt ist ja vielleicht genug Zeit vergangen, dass man die mal anzählen kann hier.
Das ist definitiv so, dass man bei Rennen oder insbesondere bei Rundfahrten hast du auf der ersten Etappe fährt dir jemand vielleicht 3-4 Mal so vors Rad, dass du da irgendwie komplett aus dem Rhythmus kommst und wieder neu ansetzen musst. Und den hast du, der ist dann dein spezieller Freund für die Rundfahrt und den hast du die ganze Rundfahrt. Aber der hat natürlich dann auch über die Jahre komplett gewechselt. Und kurioserweise, wenn du dachtest, ach, er schon wieder. Und dann hast du vielleicht während der Zeit bist du mal Teamkollege mit ihm geworden und hast dann vielleicht ihn persönlich kennengelernt. Dann hast du gedacht, ach, ist eigentlich ein netter Kerl, wenn du den kennst. Dann, aber hat schon gewechselt. Ich könnte jetzt da gar keinen Namen sagen.
Bei mir war es tatsächlich so, wenn ich jetzt überlege, dass da waren zum Beispiel Kettle Evans, war zum Anfang, der kam ja aus dem Mountainbike-Bereich.
Ja. Ja,
und der konnte wirklich nicht im Peloton. Also der ist auch ganz oft auf so eine Insel raufgeknallt und war im ersten 2 Jahren, glaube ich, selber 3-mal Schlüsselbein gebrochen oder irgendwas. Ne? Und das war so ein Kandidat, der dann besser geworden ist, hat sich dann auch, weil das ist ja, wenn du das von klein auf hast im Peloton fahren und dann hast du einfach ein ganz anderes Auge. Und bei Alex Hülle, den ich auch super gern mag, aber wenn Regen war, hatte eine Brille mit richtigen Gläsern und so weiter, war halber blind. Und wenn, ja, ist leider so. Und der hat auch, wusste man auch, wenn Regen ist, dann darf ich nicht hinter Alex fahren. Weil der sieht ja manchmal so eine Insel nicht oder irgendwas, ja.
Als wir in Kalifornien waren, da war glaube ich Rolf, Kai und Wese, die waren nicht sponsert von Oakley. Und dann sind wir da nach Irvine Foothill Ranch zum Oakley Headquarter und Ulle und nee, wir wollten halt mit, weil Rolf gesagt hat, ah, das ist ein futuristischer Bau, da muss man mal gesehen haben. Und dann sind wir, weiß ich noch, wie heute, dann sind wir da mit und dann hat der für Radsport Verantwortliche, der hat uns dann eine Führung da gegeben und dann hatte der in so einem Showcase hatte der die Brille von Alex Sille, weil der hatte die so mit Prescription und dann haben wir die aufgesetzt und dann haben wir ihn sofort Absolution erteilt und alles verziehen, weil wir haben gesagt, der arme Kerl, der sieht ja wirklich nichts.
Ja, das kannst du dir vorstellen, wenn du im Regen dann fährst und dann die Brille ist permanent mit Regenwasser, mit Spritzwasser und so voll, dann ist das schon ein Riesenproblem gewesen.
Auf die Frage freue ich mich ganz besonders, bin ich gespannt, was ihr sagt.
Mir ist noch jemand eingefallen,
ja.
Um Namen zu sagen, und ich war wirklich so froh, dass er dann mein Teamkollege war beim Team Milram zum Schluss, Niki Terpstra.
Ja. Dann
sind wir mal Alpe d'Huez in der Tour hochgefahren und in Gruppetto. Und da ging es ja wirklich um nichts mehr. Wir hatten auch genug Zeit. Und Niki ist aber irgendwie immer so 2 Meter vor der ersten Reihe vom Gruppetto gefahren. Und dann hat, ich glaube, Pozzato hat ihm dann einen Schlag verteilt, weil ihn das so genervt hat. Und dann kam Niki zu mir, weil wir waren Teamkollegen. Und hat dann gesagt, hast du gesehen, was der gemacht hat? Der hat mich einfach gehauen. Und dann hat er gesagt, ja, zu Recht. Weil du fährst ja immer, fahr doch entweder alleine vor oder fahr das Tempo vom Pozzato. Ja, ja. Aber nervt doch nicht alle hier. Und dann dachte ich, ich bin so froh, dass Niki bei mir im Team ist, weil 100%, wenn der nicht bei mir im Team wäre, dann würde der drasseln.
Ja. Okay, also auf die Frage freue ich mich wirklich ganz, ganz besonders. Bin ich mal gespannt, was ihr antwortet. Was denkt ihr, ist mehr wert? Einmal gelbe Trikot oder 6-mal grün?
Gewinn.
Ja, genau. Ist natürlich auf euch abgezielt, die Frage.
Ich glaube, einmal gelb gewinnen, ganz klar.
Ist natürlich auch beim Augenzwinkern gesehen, die Frage.
Ja, gut, diese Gesamtwertung. Aber was Erik geschafft hat mit den grünen Trikots, das ist ja auch Wahnsinn. Das ist ein Rekord, glaube ich, den hat man schon immer bewundert und der wird auch noch lange stehen.
Nee, Sagan ist
Sagan hat schon 7. Sagan ist vorbeigefahren. Ah. Sagan hat ihn schon gebrochen, der hat schon 7.
Siehst du, deins weiß ich noch. Ja, aber das ist, ich glaube, wir haben beide aus unseren Fähigkeiten das Maximum rausgeholt.
Es ist halt echt super schwer zu vergleichen, weil ich zum Beispiel aus meiner Perspektive immer bewundert habe, war halt so dieser mentale Druck auch, den man ja erst wirklich kennenlernt, wenn man mal in einer Rundfahrt im gelben Trikot ist und muss das verteidigen. Mhm. Und ich weiß noch, dass Jan das so gehasst hat in der 97er Tour, selbst an der letzten Etappe, wo ja quasi in Paris nur noch so ein Schaulaufen ist für die Klassementfahrer. Und wenn dann so auch schlimme Bedingungen sind, vielleicht mit Regen auf der Champs-Élysées, wird ja teilweise sogar bei der ersten Passage die Zeit genommen. Und sobald da irgendjemand im Feld auf der letzten Etappe, damals 97 Richtung Paris, zum Jan hingefahren ist und wollte ihm gratulieren, da hat er mal gesagt, nee, ich bin noch nicht da. Wir müssen das Ding erstmal durchbringen. Und daran hast du eigentlich gemerkt, wie dieser mentale Druck so Menschen dann zusetzt.
Ja, also das bewundere ich auch sehr.
Und beim Grüntrikot zum Beispiel, da hast du ja auch während der Tour, fairerweise, hast du ja Zeitfahren und Bergetappen, wo du eigentlich nur durchkommen musst. Und da kannst du ja kaum Punkte gewinnen oder verlieren. Da sind ja dann immer so mentale Freizeiten während so einer Tour, die du dir nehmen kannst. Du darfst halt nicht stürzen, da musst du drauf aufpassen. Aber ja, du kannst weder gewinnen oder verlieren an den Tagen im großen Stil. Und das hast du natürlich bei Gelb nie. Der Druck ist immer da.
Hast du gerade als Sprinter eine Bergetappe bei der Tour als mentale Freizeit bezeichnet?
Ja, ja, wenn du natürlich jetzt nicht gegen das Zeitlimit fahren musst, dann schon.
Okay, also, wir lassen es einfach mal so stehen.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du warst in der letzten Tour 2008 auch 42. in der Gesamtwertung. Also meine beste Tourplatzierung ist, glaube ich, 142.
Das heißt, dein Ziel für dieses Jahr 50.000 Kilometer, dann wird es auch entspannter bei der Tour.
Schon nichts mehr. Ich habe in den ersten 2 Wochen schon den Jahreskilometer-Schnitt versaut. Das war die Schnellfragerunde, so ein bisschen zum Warmwerden. Wir haben uns jetzt eingerollt.
Ging ja richtig schnell.
Werbung. Ihr wisst ja, dass ich dieses Jahr sportlich nochmal so richtig angreifen will. Und da drehe ich den ein oder anderen Stein nochmal um die bestmögliche Performance rauszuholen. Bei einem Punkt sind wir uns ja wohl alle einig, Schlaf ist mit der wichtigste Faktor, was die Erholung angeht. Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, mit so einer innovativen Marke wie 8sleep zusammenzuarbeiten. Ihr könnt es euch sicherlich jetzt schon denken, die heutige Folge wird von 8sleep, der Hightech-Lösung für deine uralten Schlafprobleme, präsentiert. Der sogenannte Podcover von 8sleep wird wie ein Bettbezug einfach über die Matratze gestülpt und bietet eine innovative Wärme- und Kältetechnologie, die dafür sorgt, dass du dich in deinem Bett noch wohler fühlst und tiefer schläfst, für besseren und erholsamen Schlaf. Ich probiere den Podcover von 8sleep jetzt seit kurzer Zeit aus und muss sagen, ich bin damit richtig gut ins neue Jahr gestartet. Kein Hin- und Herwälzen, keine Schweißausbrüche bei Nacht, meine Schlafqualität tracke ich ja und ich kann die Verbesserung wirklich sehen. Selbst mit 2 kleinen Kindern sind die Nächte nicht immer einfach, aber da hilft der Podcover schon sehr, wenn die Nächte kürzer werden, dass wenigstens die Schlafqualität nicht allzu sehr leidet. Der Podcover verbessert deinen Schlaf, indem er die Temperatur deines Bettes automatisch an deine individuellen Bedürfnisse anpasst. Somit hast du die ganze Nacht über die perfekte Temperatur. Außerdem misst er auch noch deinen Schlaf und deine Gesundheitsdaten. Wenn du auch deinen Alltag und deinen Schlaf verbessern willst, empfehle ich dir den Pod 3 von L-Sleep. Beginne das neue Jahr richtig und investiere in die Erholung im Schlaf, die du verdienst mit dem L-Sleep Pod. Gehe dazu auf lsleep.com/planzett und erhalte 200 Euro Rabatt und kostenlosen Versand auf das Podcover von L-Sleep. L-Sleep liefert derzeit in über 10 verschiedene Länder, darunter auch Deutschland und Österreich. Das Ganze findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Geht einfach mal auf die Website und checkt das Ganze aus. Ich kann es wirklich empfehlen. lsleep.com/planzett. Werbung Ende. Und jetzt können wir dann so richtig in den Podcast starten. Ich bräuchte einmal ganz kurz meinen Laptop, weil wir das erste Kapitel aufschlagen und das erste Kapitel soll sich um euch drehen, um eure Beziehung, wie ihr euch kennengelernt habt und wie sich diese Beziehung eigentlich so bis heute fortgesetzt hat. Und dafür haben wir mal eine Quote mitgebracht. Sicherlich werdet ihr wissen, woher die kommt, aber wir hören sie uns jetzt einfach mal an.
Ulla hat einfach so eine natürliche Klasse. Da kommen wir eben niemals hin. Da können wir trainieren, wie wir wollen. Ja. Und wir trainieren ja auch gut. Wir sind bestimmt zwei Räufer, ne? Wir sind bestimmt echt trainingsfleißig und machen für den Sport eigentlich alles und leben dafür. Aber da, wo eben bei uns das irgendwo aufhört, gerade jetzt in Bergen, da fängt es bei Ulla an. Ja? Er hat einfach so eine naturgegebene Gottesgabe. Ja? Die hat Armstrong, ja. Und vielleicht noch zwei, drei andere. Und eigentlich ist es jetzt schön mit anzusehen, dass er das wieder für sich entdeckt hat.
Geiler Spruch. Da muss doch Höllentour sein, oder?
Ja, das ist Höllentour.
Genau. 2003, ich glaube, das war das einzige Jahr, was du nicht bei Team Telekom warst. Aber dahin kommen wir später. Ich glaube, wir wollen einfach mal wirklich so ganz von vorne anfangen. Und Tanja und ich haben uns gefragt, wisst ihr noch, wann und wie ihr euch kennengelernt habt? Das erste Mal in Person.
Ich habe mir gedacht, dass die Frage kommt und ich habe im Auto überlegt, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, das ist klar, in Berlin. Jan war ja bei Dynamo, ich war beim TSC, aber es war natürlich eine kleine Radsportwelt und wir sind ja jetzt auch nicht so weit auseinander, 3 Jahrgänge, also habe ich natürlich schon relativ schnell mitbekommen, dass da ein ganz großer Run wächst. Aber wie, wo und wann, weiß ich nicht mehr. Was ich sagen kann, was mir absolut im Gedächtnis geblieben ist, ist das Rollbergrennen 1992, großer Gravatpreis. Weil damals gab es ja noch diese Regelung, wenn man von Junioren hochgekommen ist, zu den Amateuren, ist man ja erstmal C-Fahrer gewesen und musste dann aufsteigen über Siege oder Platzierung. Und irgendwie war Jan noch, ich glaube, B-Fahrer und die A-Klasse musste Vorgabe geben. Und es war halt schon eine große Runde, aber als die A gestartet ist, kam quasi die C schon hinten um die Ecke bei dem Rundkurs. Und irgendwann hieß es, da sind zwei Fahrer vorne. Den Rest hatten wir dann alles aufgesammelt während des Rennens. Und es war Jan und Danilo Klar. Die beiden waren vorne. Und erst als dann im späten Finale von dem Rennen hier Vogte richtig marschiert ist und attackiert hat, ich glaube Frank Plambeck aus Hamburg, und ich sind dann nochmal losgefahren und haben die zwei Spitzenreiter dann erst spät im Rennen eingeholt. Und dann war, am Ende konnte ich gewinnen, aber Jan war, ja, 95% vom Rennen, vielleicht vorn mit Danilo. Und dann weiß es noch wie heute, da gab es halt echt viel Geld zu verdienen. Damals bei dem, ich glaube, da gab es eine Videokamera, einen Farbfernseher und noch Barprämien. Und am Ende bei der Preisverleihung hatte Jan so einen Stapel Umschläge und Danilo hatte vielleicht ein Viertel davon. Und dann haben Danilo war bei mir mit im Verein und dann haben wir gesagt, sag mal, was hast du denn gemacht da vorne? Wenn ihr da zu zweit unterwegs seid, dann musst du doch sehen, dass ihr die Prämien euch gut teilt. Und dann sagt Danilo, ey, der Jan, der ist so schnell gefahren, der ist dann teilweise noch mal vorm Strich rausgegangen, dass ich auch noch mal eine Prämie bekomme, aber eigentlich hätte ich gar nichts gewinnen können. Der war echt so stark. Und dann haben wir alle gedacht, das gibt's ja gar nicht, dass jemand so stark sein muss. Und dann dachten wir erst irgendwie, Danilo erzählt uns einen vom Pferd. Aber ja, über die Jahre dann haben wir gemerkt, dass das mit Jan da wirklich ein einzigartiger Rennfahrer ranwächst. Das war so für mich das erste Mal, dass ich realisiert habe, oh, da kommt aber ein richtig guter.
Ja, es ist ja auch das, was man doch immer wieder von allen Seiten hört, aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Aber Jan, vielleicht weißt du ja, wie ihr euch kennengelernt
habt. Ja, Erik war ja bekannt, also nicht nur in Berlin, sondern dass eben, da du drei Altersklassen älter bist, seine Erfolge. Aber ich weiß noch, ich war gerade 93 frisch gebackener Amateurweltmeister und da war ein Rennen in Berlin. Udo hat das, glaube ich, gewonnen und Erik war ja bekannt für seine Sprints und so weiter. Ja. Und da stand ich natürlich als Amateur mit den Profis da. Das war so ein Gemischtrennen. Das war so, was mich, boah, da guckst du ja erstmal hoch. Da bist du immer klein, auch wenn du ein Weltmeistertrikot anhast. Aber Amateure wusste ich schon, wenn ich dann zu den Profis komme, hat das überhaupt nichts mehr zu sagen. Und da mit den Großen mal überhaupt mitzufahren, das war schon für mich eine Ehre. Und dann
City Night war das, oder?
City Night, ja. Und dann weiß ich noch, wo ich dann wirklich Profi geworden bin. Da haben wir uns 94, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, aber zum Teamtreffen von Telekom, Team Telekom. Und da war auch unter anderem deine Mama, ja, auch sehr aufgeschlossen, mir und meiner Freundin damals, Gabi, gegenüber und Erik. Und da sind wir sehr schnell Freunde geworden, würde ich sagen. Das war wirklich, weil du bist ja dann neu, du bist jung und dann sind alles deine Idole dort. Und wenn du da so die Kontaktfreudigkeit gleich da ist, das hat mir sehr viel geholfen.
Ich weiß noch, als Jan in Oslo Amateurweltmeister wird, da hatten wir vom BDR alle Männer, Amateure, Profis und die Frauen, wir hatten alles selbe Hotel. Und da war Jan mit Lutze Lehmann im Doppelzimmer. Und Rolf und ich sind die zwei am Freitag Nachmittag besuchen gegangen und Samstag war Jans Rennen. Und weiß noch, sitzen so im Zimmer und ich sehe Ullis Adidas Rennschuhe und gucke mir die so an und denke, oh, die sind aber ganz schön ausgetreten so schon und drehe die um und da ist die Sohlenplatte, die Cleat. Die ist vorne, da war vielleicht noch ein Millimeter Plastik. Und dann sage ich so, sag mal, du willst doch aber morgen jetzt nicht mit der Schuhplatte Rad-WM fahren. Und Ulle sagt, ach, da wollte ich schon letzte Woche gewechselt haben. Muss ich noch machen. Und dann ist klar, dann ist er Weltmeister geworden. Wir haben ihn ja auch nicht mehr gesehen. Er hat ja dann Pressekonferenz und alles. Und wir hatten ja auch unser Rennen. Und ich glaube, ihr seid auch schon am Sonntag dann geflogen. Und dann habe ich ihn irgendwann später gesehen und habe gesagt, sag mal, das Einzige, was mich interessiert, hast du eigentlich noch die Sohlenplatten vorm Rennen gewechselt? Und der Ulle so, nee, habe ich nicht mehr geschafft. Und dann dachte ich, der ist aus einem anderen Holz geschnitzt. Also spätestens an dem Moment, wenn mir der Bundestrainer gesagt hätte, du bist nominiert in der Selektion für die WM, da hätte ich mir sofort neue Sohlplatten dran gemacht, egal wie die anderen ausgesehen hätten. Und Ulle, der mit so einer Lässigkeit und einem Laissez-faire, ja, mach ihn noch.
Ach, genau auf sowas sind wir aus hier in der Folge, so lustige Anekdoten, wenn ihr da mehr von habt, immer gerne raus damit. Ich glaube, das ist sehr entertaining. Ja, also ihr habt euch so um den Zeitraum 92, 93, 94 dann kennengelernt, zum ersten Mal dann auch besser kennengelernt, dann Teamkollegen geworden. Und beschreibt doch mal, vor dem großen Radsportboom, der dann natürlich 1997 mit dem Toursieg kam, wie waren so die Jahre, wenn man eine Doku gesehen hat, hat man ja so ein bisschen schon dafür ein Gefühl bekommen, aber mich interessiert auch nochmal sehr, wie das so aus eurer Sicht war. 95, 96, da gewinnt Bjarne ja schon die Tour, da seid ihr, glaube ich, die Tour auch das erste Mal zusammengefahren, 1996, dann du hast schon ein paar Etappen gewonnen, grüne Trikot, dann gewinnst du die Tour, also, aber bevor der große Boom kam, wie war da so einfach der Stellenwert vom Radsport in Deutschland und wie hat sich das auch so, oder wie fühlt sich das jetzt in der Retrospektive an, wenn man da zurückschaut?
Ja gut, da war noch nicht, also ich kann mich an eine Situation erinnern, da war das Trainingslager im Frühjahr, im Januar, in Arenal waren wir da noch, so ein ganz altes Hotel und da hat mal jemand, so habe ich mal mitgekriegt, dass einer sagt, da mussten irgendwie zwei Presse- oder drei Pressesprecher noch Flug und tolles Hotel und so, dass sie überhaupt kommen, ja, dass sie zum Trainingslager mal kommen und über uns berichten, aber das ist nicht mehr, also das war vorher sehr wenig, obwohl ich muss sagen, also mir ist es gar nicht so aufgefallen, weil ich war so jung und ich war so stolz, irgendwie auch Profi zu sein, weil du musst auch dazu sagen, dass es damals nicht so war wie heute. Damals sind, wenn du richtig gut warst als Amateur, war immer noch bei manchen nicht ein Zeichen, dass du zu den Profis gewechselt hast, weil da hat Michel Rich immer zum Beispiel gesagt, du, ich verdiene ja mit Bundeswehr, mit meinem Gehalt vom Team und noch mit Unterstützung vom BDR, habe ich irgendwie viel mehr Geld, als wenn ich jetzt ein Neoprofi werde. Ja, und da ist vielleicht immer so, wie viel sind im Jahr im Schnitt in 90ern oder sind vielleicht ein oder zwei Mann immer Profi geworden nur, ja.
Das war vielleicht das im Olympiajahr dann drei oder so, weil viele gewartet haben bis Olympia, bis zu den Olympischen Spielen und dann.
Okay. Da war Amateurstatus noch viel höher, ja. Aber für mich, das kann man nicht vergleichen, denn nachher mit einem Boom. Aber das war vorher nicht so viel wert, ja. Also was die Medien angeht.
Ich wusste es auch, aber es war ja in der Doku auch nochmal Thema, dass einfach, ich glaube, das war 1995, dass ihr mit einem Mixteam überhaupt die Tour nur gefahren seid. Das ist ja wirklich aus heutiger Sicht, kann man sich das ja gar nicht vorstellen, dass dann zwei Teams so sagen, okay, ihr nehmt drei Fahrer mit, wir nehmen sechs Fahrer mit und dann machen wir ein Mixteam bei der Tour. Und das war 1995, da gewinnst du deine ersten beiden Etappen bei der Tour, Papa, aber gleichzeitig war das ja auch so klar, so Telekom wollte mehr, da muss mehr kommen, also, so ein Etappensieg reicht halt irgendwie nicht, was aus meiner Sicht so, ich habe noch nie eine Etappe bei der Tour gewonnen, das ist natürlich irgendwie so ein Lebenstraum, wo man sich so denkt, krass, mal einmal eine Etappe gewinnen, deswegen interessiert mich das, wie das so vor dem Boom noch war.
Oh ja, unsere ersten Jahre, die waren jetzt sicherlich auch schwer. Ich weiß auch, als Jan kam dann, 95, irgendwie hat man ja mit dem Abstand der Zeit das schon ein bisschen vergessen und man denkt, Jan hat gleich eingeschlagen wie eine Bombe. Ich weiß, dass 95 war ein schweres Jahr für ihn. Also er hatte da auch gesundheitliche Probleme. Ich glaube, mit den Zehen hattest du auch Probleme. Insgesamt war Jan da teilweise auch so drauf, dass er schon gesagt hat, zu uns hin und wieder mal, ich weiß gar nicht, ob ich gemacht bin, um Profi zu sein und es ist echt schwer und weiß gar nicht, ob ich hier eine Perspektive habe. Und so richtig explodiert ist das ja dann eigentlich erst Ende 95 und dann in dem 96er Jahr. Und bis dahin war eigentlich auch unser Renommee, insbesondere eben bei in der Öffentlichkeit oder bei den Journalisten als Rennradfahrer, war halt nicht so angesehen und nicht so groß. Also kann mich noch erinnern, dass einmal bei rund um Köln, da ist relativ schnell nach dem Start ist eine Spitzengruppe losgefahren mit sechs Mann und alle großen Teams hatten einen bei. Im Feld ist erstmal niemand so richtig gefahren. Am Ende kommen die an, glaube ich, mit 25 Minuten Rückstand. Und die Autofahrer, die mussten halt ewig warten zwischen Spitzengruppe und Feld. Haben die halt niemand über die Straße gelassen. Die haben uns nachher da schon beschimpft, als wir dann langgekommen sind mit dem Feld. Und da war auch mal eine Schlagzeile zum Beispiel, Team Teledum, Walter Godefroth, der bestbezahlte Chauffeur im Radsport. Also da war schon teilweise auch heftige Kritik. Und ich glaube, selbst wann war denn das? War das nicht 95, als Christian Hendern deutscher Meister wird in Sandwendel, als Jan da oder war 96, ne? Und da 96, ja, die erste offene Meisterschaft mit als Eliteklasse. Und da war Jan so stark an dem Tag, dass der, glaube ich, die Spitzengruppe da alleine auf Schwung gehalten hat. Und dann hatten wir noch eine Sitzung danach im Rathaus. Und da sind wir halt rausgekommen und haben uns erstmal gefragt, wer weiß, ob wir überhaupt eine Perspektive haben als Rennfahrer und als Team. Und dann gewinnt halt Bjarne die Tour, Ole wird Zweiter. Ich hole grün und dann war noch während der Tour alles wieder komplett umgekehrt und dann war ein Riesenhurra. Aber bis dahin war es echt schwer.
Ich kann mich noch gut entsinnen, weil bei uns im Team irgendwann war ich mal Tirreno Adriatico und eigentlich hast du Olaf damals in den Jahren, Olaf und du haben meistens, weiß ich noch, 95 hat glaube ich Olaf bei der Tour de Suisse eine Etappe gewonnen. Daraufhin habt ihr dieses Mixteam gehabt und dann hast du ja wunderbare zwei Etappen bei der Tour de France gewonnen. Das war schon richtig Highlight. Das war ein Highlight, ja. Oder wenn du mal irgendwo um Siege ging, dann waren eher unsere Sprinter, unsere schnellen Leute, ne, die irgendwo eine Etappe gewonnen haben. Aber da weiß ich noch, bei Tirreno Adriatic 95, da waren im Frühjahr auch nicht so die Erfolge im Team. Und da war Mapai-Team mit Johann Museow und die haben alles gewonnen. Ja, und bei uns haben sie immer mehr verboten. Zum Frühstück kein Nutella mehr, zum Frühstück nur noch Müsli mit Magermilch und so. Und dann kommen da, dann waren wir einen Tag mit dem Team von Johann Brunel im selben Hotel. Und dann kommen die runter, haben gerade die Rundfahrt angeführt und so dick Nutella aufs Brot, über Weißbrot, ein paar Espresso noch gezogen. Und bei uns wurde alles verboten, weil die Leister nicht da waren. Und da haben wir gesagt, siehst du, wir müssen wieder Nutella essen. Ja. Da kann ich mich noch gut entsinnen.
Die Strafmaßnahmen kenne ich auch.
Wurden die Regeln dann wieder gelockert, oder?
Erstmal nicht, aber dann wo Bjarne ins Team kam. Da, bei uns war es, glaube ich, gar nicht, also zum Anfang war gar nicht mit Wein am Tisch am Abend oder so. Das gab es bei Team Telekom nicht, bevor Bjarne kam. Und Bjarne hat das dann so eingeführt als Italiener und nicht als Italiener, aber er ist ja in Italien viel gefahren. Er muss seine zwei Glas Wein und so weiter und Bjarne hatte schon eine große Macht und große Mitspracherecht im Team und da ging das dann auch los, dass wir abends auch mal ein Glas Wein trinken konnten.
Ja, das ist wie, ich glaube bei Movistar war das immer, Alejandro Valverde trinkt jeden Tag auf jeden Fall ein großes Bier. Das gehört dazu, das muss er trinken, sonst läuft der Motor nicht. ja, und dann haben wir jetzt mal so einen kleinen Eindruck bekommen, wie es vor dem großen Radsportboom war. Und Tanja und ich sind ja wirklich groß geworden und klar, ich war bei Papa nah dran, aber man hat ja immer diese ganzen Geschichten dann gehört und einfach dieser große Mythos dann um das, weil aus meiner Sicht war das Team Telekom nie klein, das war immer das große Team Telekom, weil ich bin 93 geboren und dann so natürlich an die Zeit, an der ich an das Team zurückdenke, war das ein großes Team. Da hat jeder ein Audi gestellt bekommen und Adidas war großer Sponsor und die großen Verträge wurden bezahlt und es war halt, jedes Jahr wird gefühlt die Tour gewonnen und in Bonn ist der Marktplatz voll und also alles sehr, sehr erfolgreich und ich glaube, kommen wir wieder ein bisschen da auch zu euch zurück. Es ist ja, finde ich, sehr, sehr interessant, dass ihr beiden so die beiden Protagonisten auch dieser Geschichte seid, als Toursieger und ja, irgendwie so ein Abo aufs grüne Trikot. Wie hat sich in der Zeit euer Verhältnis so entwickelt, weil natürlich dann auch irgendwann klar wird, okay, in der heutigen, also um es auch mal in den heutigen Radsport zu bringen, heutzutage wird im Januar gesagt, das sind die 8 Fahrer für die Tour, wir fahren voll auf Toursieg, dann wird nicht mal eine Sekunde drüber diskutiert, ob da ein Sprinter mitgenommen wird. Damals hat sich ja das ja dann so langsam entwickelt, dass einfach irgendwann klar wurde, okay, wir brauchen Helfer für die Gesamtwertung, wir brauchen aber auch Helfer für Erik für den Sprint. Wie war so diese Zeit?
Also wenn ich mal beginnen darf, also zum Anfang war das 96, 97, 98, da war das super, 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 dass wir Erik dabei hatten, weil das musst du ja immer sagen, in der Tour startest du immer so, du weißt nicht, wo du weißt schon, wo du stehst, ja, ob die Form und so gut ist, aber eine schnelle Etappe zu gewinnen, ist denn wie sagst du, auf Folge 7 schweben? Ja, ein schneller Erfolg, und da war Erik ein Garant immer dazu. Dann kam nachher nach ein paar Jahren das Lance Armstrong Team, wo dann gesagt hat, nur Lance Armstrong. Ja, und der hat uns das praktisch vorgeführt, und wir hatten, glaube ich, muss ich auch ehrlich sagen, ein Jahr hatten wir mal Diskussionen, ne, wo ich gesagt habe, der Druck ist so auf das gelbe Trikot, wenn wir das nochmal gewinnen wollen, dann dürfen wir keinen Sprinter mit dabei haben. Aber sonst fand ich das immer eine Erleichterung, wenn Erik dabei war, weil wie gesagt, so ein schneller Etappensieg, das ist auch eine Erleichterung, der Druck fällt weg im Team, und das ist halt ein gutes Verhältnis gewesen immer, ja. Und dann nachher, wo dann Lance Armstrong eben nur noch mit 8 Helfern ankam, die für ihn dann gefahren sind, da muss man auch umdenken. Ja, und dann war das natürlich die ersten Jahre sehr gut, und dann wurde es immer schwerer, mit einem Sprintteam zu fahren. Weil das war ja auch immer so, nur Erik, absolut okay. Also hat es ja auch immer verdient, mehr als verdient dabei zu sein, aber Erik musste ja auch seinen Anfahrer haben. Ja, klar. Ja, und da ging es auch manchmal so weit, dass dann die Bergfahrer dann auch schon viele Kilometer auf der Flachen schon fahren mussten, um die Gruppen zurückzuholen, die dann nachher auf der ersten Bergetappe dann nicht mehr richtig konnten und so weiter. Und da musste man so ein bisschen umdenken, aber es war, glaube ich, auch der Radsport, der da ein bisschen umgedacht hat.
Ja. Wie war es für dich?
Ich glaube, einerseits war es gut, dass Godefroot da war, aber vielleicht sogar noch fast noch mehr Bjarne. Denn als 96 Bjarne die Tour dann gewann, wenn man ein bisschen ehrlich ist, damals war ja Funk auch noch nicht so ein Riesenthema. Bjarne hat schon viel organisiert und viel entschieden. Und Bjarne hat relativ klar gesagt, Gelb hat absolute Priorität. Und sobald Gelb in die Fahrt kommt, das hat er eigentlich auch 97 dann noch so als Marschrichtung rausgegeben, sobald wir in die Situation geraten, während einer Etappe, dass wir Gelb verlieren, muss jeder ran, auch Grün. Kurioserweise kam es eigentlich nie dazu, fast nie. Vielleicht, was denkst du, 96, 97, waren vielleicht mal 2, 3 Etappen, wo ich auch mal mit durchs Tal Tempo fahren musste. Aber ansonsten haben wir das eigentlich irgendwie immer gemanagt bekommen, dass wir noch unter Kontrolle hatten. Und was noch dazu kam, ist, dass Bjarne gesagt hat, wir überhalten uns überhaupt nicht über Paris. Wir denken nur von Etappe zu Etappe, von Tag zu Tag. Und eigentlich war das ein ziemlich gutes Rezept, um einfach nur von Tag zu Tag zu kommen. Und solange es funktioniert hat, war es eigentlich auch super.
Ja, ich finde es einfach sehr interessant, weil wenn man natürlich gerade hört, ihr habt euch direkt angefreundet. Ich stelle es mir einfach super schwierig vor, wenn man halt natürlich befreundet ist, aber dann hat natürlich auch jeder irgendwo sein Ego und will seinen sportlichen Erfolg und hat natürlich auch den Druck auch vom Team, vom Sponsor. Sowas kann natürlich dann auch einfach belasten. Und das ist ja dann auch, wenn ich mich recht erinnere, war es 2005 so, da bist du ja dann nicht zur Tour nominiert worden und hast ja daraufhin dann eigentlich auch Telekom verlassen und bist zu Milram gewechselt. Und ist ja einige Zeit vergangen, wenn man jetzt da zurückschaut. Wie war das?
Also ich, natürlich ist es, geht bestimmt Ulle auch so, mit der vergangenen Zeit, also Zeit heilt ja alle Wunden, sagt man, aber ich würde eigentlich sagen, ich kann mich vielleicht in wie lange waren wir Teamkollegen, 10 Jahre? Bestimmt, oder? Da waren vielleicht 3 Tage, wo wir vielleicht wirklich mal Streit hatten. Oder 3 Rennen, wo wir so unterschiedliche Interessen hatten, dass es einen Konflikt gab. Selbst Rennen jetzt wie Deutsche Meisterschaft haben wir uns immer super arrangiert bekommen. Selbst so ein Rennen wie Hamburg, weil ja eigentlich immer für uns kritisch war, weil Jan hat eine besondere Beziehung zu Hamburg. Und dieser Vaseberg, insbesondere die letzte Passage, die ist halt eigentlich auch immer genau in dem Bereich gewesen, wenn man da eine erfolgreiche Attacke lancieren kann, dann kann man auch bis zum Ziel kommen. Es gab ja viele Jahre, wo das funktioniert hat. Und dann hatten wir eigentlich immer die Absprache, Jan kann's und soll's probieren, wenn es klappt und er kommt mit der Gruppe durch, okay. Wenn nicht, wenn's fällt, zurückkommt, bin ich da. Und eigentlich waren waren da auch immer zwischen uns diese Absprachen, dass wir dann eigentlich, auch wenn der andere jetzt vielleicht nicht so glücklich war, wusstest du immer, okay, da ist die Absprache, darauf kann ich mich verlassen und darauf kann ich zählen. Und ich würde schon sagen, dass das eigentlich für die Zeit, die wir zusammen waren, hat das eigentlich ziemlich gut funktioniert.
Das siehst du ja auch Bjarne hat das ja auch gesehen, wie wertvoll Erik ist, gerade jetzt bei der Tour de France. Ist ja auch im gelben Trikot und das habe ich auch immer gemacht. Ich bin immer gerne für Erik gefahren, weil Erik war immer Garant dafür, auf den Sieg. Also Garant auf den Sieg, also zumindest da mal ganz vorne anzukommen. Ja. Und wie du schon richtig sagst, also ich habe ja auch immer versucht, in der Tour wollte ich natürlich, klar, da war ich so, das war das einzige Rennen, wo ich wirklich der Kapitän war, wo ich das auch gerne hatte, dass alle für mich fahren, aber ich habe auch immer versucht, dann die anderen Rennen unter der Saison auch wieder zurückzugeben. Ja, da habe ich mich auch nicht gescheut, irgendwie von vorne zu fahren und wie Erika, zum Beispiel Hamburg, kann ich mich auch gut entsinnen, wenn die Attacke dann nicht lief am letzten Vaseberg dort, dann habe ich mich auch vorgespannt und habe nochmal versucht, die Gruppen einzuholen, dass Erik dann sprinten kann und so weiter. Und so waren wir, glaube ich, über viele Jahre auch erfolgreich. Ja.
Und was eigentlich auch, fand ich, was immer gut funktioniert hat mit uns, war, wir kannten uns ja über die Jahre dann und Jan wusste zum Beispiel besser direkt nach dem Zieleinlauf, spricht er mich nicht an. Und ich brauchte ihn angucken und wusste, Jan ist jetzt nicht glücklich damit. Und dann hatten wir eigentlich auch immer noch Rudi. Und dann, wenn irgendwas war, hat Rudi auch immer vermittelt oder zumindest versucht zu vermitteln. Und eigentlich hat er auch funktioniert.
Werbung. Wusstet ihr, dass 2/3 aller Deutschen Schwierigkeiten mit ihren guten Vorsätzen haben? Die meisten geben Mitte Januar schon wieder auf, also eigentlich genauso jetzt zu diesem Zeitpunkt. Und der Hauptgrund? Die Vorsätze sind meist zu ambitioniert gewählt und dadurch schwer einzuhalten. Und das führt ganz, ganz schnell zu Frustration und Demotivation. Aber viel wichtiger als zu ambitionierte Jahresvorsätze zu verfolgen, ist doch im Alltag voll da zu sein und die täglichen Herausforderungen und Aktivitäten bestmöglich zu meistern. Das denke ich zumindest. Und wisst ihr, was mir dabei hilft? AG1. Aber was ist AG1? AG1 ist eine wissenschaftlich basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, einen Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. AG1 basiert auf dem wissenschaftlichen Konzept der Nährstoffsynergien. Dadurch kann die Wirksamkeit der einzelnen Nährstoffe verstärkt werden, um unsere Gesundheit bestmöglich ganzheitlich zu unterstützen. Du musst nicht 10 unterschiedliche Vitaminpillen zu dir nehmen. AG1 ist ein Produkt, das viele andere ersetzt. Aber wie funktioniert AG1? Ganz einfach. Jeden Morgen ein Scoop AG1 in kaltes Wasser, schütteln, trinken und nie wieder Gedanken um dein Nährstofffundament machen. Ich bin wirklich sehr, sehr gut durch den Winter gekommen. Bin richtig gut ins neue Jahr gestartet. Ich habe eine richtig gute Energie, so fühle ich mich gerade. Und ich nehme ja AG1 jeden Tag zu mir. Das liegt sicherlich auch daran. Da bin ich mir sicher, ich kann es empfehlen. Ich nehme AG1 jetzt nämlich seit über 2 Jahren. Und es ist gut für mein Immunsystem, den mentalen Fokus, die innere Balance und für mein Herz-Kreislauf-System. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr aber auch nochmal in den Link in den Shownotes. Unterstütze jetzt auch du deine Gesundheit auf drinkag1.com/planz und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu. Ich sag's nochmal, drinkag1.com/planz. Werbung Ende.
Jan, du hast gerade gesagt, nicht nur die Teamzusammensetzung hat sich geändert, sondern auch der Radsport an sich. Ihr habt natürlich den Verlauf mitbekommen. Jetzt aktuell merkt man auch wieder, es wird irgendwie immer strikter, es wird wieder schneller. Rick hat auch schon gesagt, manchmal ist der Radsport gar nicht mehr den er so lieben gelernt hat. Wie war für euch während der Zeit das Bewusstsein, so diese Veränderung mitzuerleben, dass der Radsport eben von dem vielleicht spaßigeren immer ernster wurde? Wie habt ihr so die Veränderung erlebt im Peloton? Oder habt ihr es überhaupt, also war das spürbar für euch?
Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie es jetzt heute in 2023 ist, aber als ich jetzt noch so bis 2019 wirklich Einblick hatte, hatte ich den Eindruck, dass wir mitunter ehrlicher zueinander waren als Teamkollegen. Also jetzt mal vielleicht bis auf die Ziffer, die im Vertrag stand, waren eigentlich sonst ja fast alle im Bus, wenn wir zum Radrennen waren, waren ja alle gleich. Und ich sag mal, Jens, Udo, Rolf, wie sie alle hießen, die haben einfach auch ganz klar gesagt, wenn ihnen irgendwas nicht gefallen hat. Und dann war es eigentlich auch komplett egal, ob der Jan ist oder ich bin. Also wir haben die im Prinzip, jeder hat den Teamkollegen als gleichwertigen Partner angesehen. Und was mir so aufgefallen ist in den späteren Jahren, dass die Rennfahrer über Sachen, die sie wirklich stören, ja fast kaum noch miteinander sprechen. Sondern dann sagt jeder, ja, ich mache meinen Job und ich habe ja meinen Job gemacht. Und dann liegt es halt an den anderen, dass die vollenden oder der Sprinter sagt, ja, der Anfahrer war nicht da, geht nicht. Und dann dachte ich immer, warum sprechen die Rennfahrer nicht mehr miteinander?
Also was ja ein klarer Unterschied ist, wenn man sich Höllentour, ich habe es ja, du weißt ja, unzählige Male gesehen. Es gibt die Szene, wo ihr im Einzelzeitfahren die Ergebnisse durchschaut und du sagst, bis wir unser Ergebnis haben, Rolf, brauchen wir noch 10 SMS. Damals hat natürlich keiner ein Smartphone dabei gehabt. Lag es vielleicht auch daran, dass ihr besser kommuniziert habt, weil das die einzige Möglichkeit war, in so einer 3-Wochen-Tour sich richtig schön abzulenken?
Wahrscheinlich auch, ja. Wahrscheinlich auch. Und das, was ich vorhin gesagt hatte, der Radsport hat sich ja immer, es war immer ein Vorreiterteam. Zum Beispiel eben Lance Armstrong, der dann entschieden hat, ich bin der einzige Kapitän, also mussten andere wieder nachziehen. Ja, aber was Erik sagt, das hat immer Spaß gemacht. Es war immer eine gute Laune im Team und dazu war auch ganz wichtig, zum Beispiel, dass Erik erste, zweite, dritte Etappe schon gewinnt in der Tour. Ja, und das meine ich. Dann war die Stimmung gleich eine ganz andere. Heute, wie es heute ist, weiß ich nicht. Ich bin wahnsinniger Fan, ja, aber ich habe jetzt keine Einsicht mehr in den Radsport. Nur was ich so von Simon Geschke oder sowas höre, zum Beispiel, der bei mir in der Gegend aufwohnt, da höre ich eigentlich so die Tendenz raus, oh, früher war alles ein bisschen besser. Aber das, aber das ist ja immer so. Ich meine, das sage ich ja oft, oh, früher war alles gut und so weiter, weil du behältst natürlich auch immer viel die guten Sachen, aber das hat einfach Spaß gemacht damals. Es war wirklich ein Team, und da konnte jeder sagen, was er wollte. Ja, und das wurde auch teilweise bei uns in 6 Sprachen übersetzt. Als Mario Kummer dann Teamchef war. Das war nicht so wie heute, du musst jetzt Englisch lernen oder du musst jetzt irgendwas anderes lernen, sondern es wurde dann in 5 Sprachen übersetzt dann. Da waren die Besprechungen immer ein bisschen länger im Bus oder im Zimmer. Aber ansonsten konnte jeder auch sagen, wenn er Ambitionen hatte und das stand eigentlich immer, das war immer ein gutes Verhältnis, fand ich.
Ja. Das, wenn ich noch kurz bei den Smartphones bleiben kann, das habe ich mich nämlich tatsächlich immer gefragt. Und wenn ich euch hier sitzen habe, dann seid ihr die perfekten Quellen. Bei uns läuft ja alles über WhatsApp-Gruppen. Also es gibt dann für jedes Rennen gibt's eine WhatsApp-Gruppe. Wer wann wo abgeholt wird, du kennst es, Erik. Wie habt ihr das damals gemacht? Also wie lief das? Hing dann irgendwo ein offizieller Zettel, wo es was abzuholen gibt? Wie lief das damals?
Es geht ja eigentlich sogar noch viel weiter. Es gab ja nicht nur keine Smartphones, sondern wir waren teilweise Aragon-Rundfahrt, waren wir im Hotelzimmer, da war noch nicht mal ein Fernseher. Da war irgendwo auf dem Flur war ein Fernsehraum mit 3 spanischen Programmen. Und dann haben wir uns natürlich nach dem Essen irgendwie im Foyer oder auf der Hoteltreppe getroffen und haben dann im Prinzip, weil wir im Zimmer war eh nichts los, haben uns dann miteinander unterhalten oder haben uns Geschichten erzählt. Zu der reinen Struktur für die Renntage. Ich weiß noch, dass der sportliche Leiter, der hatte immer so einen Block mit so Blaupapier und hat dann quasi für jedes Zimmer einen Zettel geschrieben und hatte dann irgendwie 10 Kopien und hat dann im Prinzip Abfahrt, Wecken, eigentlich analog zu oder ähnlich wie heute, die wichtigen Sachen, Wecken, Frühstück, Koffer vors Zimmer, Abfahrt, Distanz zum Start vom Hotel, Etappe, so und so lang, dann Zieleinlauf, dann stand vielleicht sogar noch drin, wer zu welchem Masseur geht oder wer welche Zeit hat, erster Gang oder zweiter Gang. Also das hat sich gar nicht so, die Struktur jetzt innerhalb vom Team hat sich gar nicht so geändert. Was halt war, dass wir einfach gezwungen waren, vielleicht mehr miteinander zu sprechen, weil es einfach diese Freizeitmöglichkeiten gar nicht gab. Und es vielleicht auch ein Vorteil, du kanntest eigentlich jeden im Team. Also du hast ja heute teilweise, was ich erlebt habe, dass die Rennfahrer nach der Etappe im Bus sind, zum Hotel fahren, aussteigen, ins Zimmer gehen und schicken dann eine WhatsApp an Mechaniker oder der Mechaniker schickt eine WhatsApp mit der Frage, welchen Gang morgen, welche Laufräder, welche Reifen. Und dann sagt ein Rennfahrer, sag mal, dem Mechaniker, ich will morgen die und die Reifen fahren oder den und den Gang. Und dann sagt der sportliche Leiter, du, der OER ist gar nicht hier mit in der Rundfahrt drin. Also da weiß der Rennfahrer nicht mal, welches Personal da ist. Das hat sich halt schon extrem verändert.
Also ich glaube, ich habe ja auch noch durch dich, Papa, so ein bisschen vielleicht die alte Schule mitbekommen, wie man seinen Mechaniker, wie man seinen Pfleger behandeln sollte mit Respekt. Und ich habe auch jetzt gerade das Gefühl, dass mir das immer noch sehr hilft im Team, einfach so, weil das natürlich von den Staff-Mitgliedern sehr honoriert wird und respektiert wird und weil das heute nicht mehr an der Zeit ist. Und das, oder ich habe ja viel Zeit mit dir auf dem Rad zusammen verbracht, wo wir nebeneinander hertrainiert haben und ich dann auch viel immer interessiert über diese Zeit nachgefragt habe. Und wenn du dann so erzählt hast, seien es auch die Kalifornien-Trainingslager, die ihr zusammen hattet und was ihr alles so zusammen gemacht habt, hört sich das für mich halt immer so an, wie so eine, Freundesgruppe eigentlich, die zusammen in einem Team waren, die zusammen Rundfahrten gefahren sind und halt super erfolgreich dabei auch noch waren. Und das ist für mich halt auch eine sehr, sehr schöne Vorstellung, weil ich bin im modernen Radsport und ich kann schon ganz klar sagen, ich glaube, würde ich jetzt aufhören, dann würde ich Marco Haller, Matthias Brendle, Alex Dowsett, André Greipel, Nils Polit, Juri Hollmann, also um auf 10 Fahrer, mit denen ich noch Kontakt pflegen wollen würde, von mir aus zu kommen, wäre schon nicht einfach. Also ich kann ganz klar sagen, der Rest meiner Teamkollegen habe ich keine tiefere Beziehung zu. Und was ja eigentlich irgendwie traurig ist. Und wenn ich halt die Geschichten aus eurer Zeit immer so höre, muss ich schon sagen, dass ich das sehr beeindruckend finde und auch ein bisschen neidisch darauf gucke, dass ihr irgendwie so cool miteinander wart. Und auch gerade im deutschen Radsport heutzutage fast teilweise, wenn es auch um eine EM geht, WM geht, immer mehr das Gefühl habe, dass der eine dem anderen das nicht so richtig gönnt, was auch einfach daran liegt, dass halt lange keine Medaillen mehr bei einer WM, EM geholt worden ist. Und wenn ich halt irgendwie früher zurückgucke, gab es natürlich auch einen großen Konkurrenzkampf, aber es gab auch immer so ein bisschen so Gentleman Agreements, so okay, jetzt fahren wir mal für dich, im nächsten Rennen fahren wir für mich und so Sachen. Und weil ich halt noch zu dieser Zeit sozialisiert wurde mit dem Radsport, viel unterwegs sein, auch mal 6-Tage-Rennen im Winter fahren, deswegen, das, was Tanja gerade gesagt hat, deswegen kommt bei mir öfter mal im Podcast auch die Sache, ach, früher war es schon besser, heutzutage ist schon so alles sehr ernst geworden.
Ja, aber nur jetzt, sagen wir mal, zu unserer Entlastung, also wir sind jetzt auch nicht irgendwie als Gentleman oder als Engel auf die Welt gekommen, aber wir hatten halt so Pfleger wie Guillaume Michels oder wie Eule Rutenberg, die haben uns schon beigebracht, weil sie unter Etikette und unter gutem Benehmen verstehen, also die hätten uns auch gar nicht massiert, wenn wir uns nicht halbwegs ordentlich benommen hätten.
Ja, das gibt's nicht mehr. Also heute, ich kann sagen, heutzutage kommen die jungen Profis hoch und da ist wirklich ein guter Wattwert alles. Und wie du dich benimmst, ist egal. Es gibt, also als ich Profi geworden bin bei BMC, da hatte ich noch einen älteren Teamkollegen, Markus Burkhardt, auch ein super Typ. Und der war ja auch sozusagen bei euch ein Neoprofi. Das heißt, der hat mir eigentlich ziemlich gut weitergegeben, was ihr ihm sozusagen damals beigebracht habt. Aber wenn ich mal heutzutage versuche, einem jungen Fahrer was zu sagen, dann merkst du ein Ohr rein, in einem anderen Ohr raus, weil die sich auch denken so, ey, du kannst für mich Tempo fahren, was erzählst du mir hier? Ich fahre dich mit meinem Wattwert in Grund und Boden, wo du denkst, ja, das ist aber auch nicht alles. So, es geht auch schon noch ein bisschen um wie man miteinander umgeht und Teamgefüge. Ich will es jetzt auch gar nicht zu negativ machen, aber das ist auf jeden Fall, was ich mir aus der alten Zeit manchmal so ein bisschen zurückwünschen würde, so eine kleine Teamhierarchie und dass auch die Jungen noch ein bisschen, ja, diese alte Etikette vielleicht ja, manchmal.
Eule zum Beispiel, der hat uns ganz oft, hat er uns gesagt, wenn irgendwas nicht korrekt war, hat er gesagt, ey, mein Freund, das war jetzt mal richtig scheiße heute von dir. Und dann hast du den natürlich auch zu Herzen genommen, auch wenn es vielleicht manchmal im ersten Moment nicht so richtig ankommen wollte. Dann hast du einmal drüber geschlafen und dann wusstest du, ja, Eule hat komplett recht.
Aber guck mal, jetzt mich als Fan und Zuschauer jetzt über viele Jahre, da kommt das auch ein bisschen anders rüber. Ich dachte, das ist jetzt heute noch fester, das Gefüge, weil wenn du jetzt zum Beispiel nach dem Rennen nach der Ziellinie, dann da treffen sich alle Teams, stehen zusammen und klatschen sich ab und freuen sich und da hat dort der Cavendish immer ein super Bild hinterlassen, jeden Küsschen gegeben, gedrückt, wenn er mal eine Etappe gewonnen hat, weil er sich so gefreut hat. Das vermittelt eigentlich, dass es alles 8 total super Kumpels sind, ja. Aber das ist wahrscheinlich jetzt auch heute so normal, dass man sich dann nach dem Ziel trifft, im Pulk steht, sein Getränk annimmt und dann.
Es gibt natürlich immer noch die beliebten Fahrer wie einen Mats Pedersen oder so. Wenn der jetzt zum Beispiel ein Rennen gewinnt, da kommen auch einfach viele Fahrer, die sich für den freuen. Das gibt's immer noch, ganz klar. Aber ich glaube, heutzutage gibt's auch ganz klar ein Bewusstsein dafür, dass jeder Zuschauer ein Handy in der Hand hat und nach dem Ziel die Kamera drauf ist. Und das, was halt gefilmt wird und was nach außen getragen wird, ist dann auch oft nicht das, was halt dann im Teambus nochmal passiert und besprochen wird. Oder ganz oft wird halt auch einfach nicht miteinander gesprochen und dann hinterm Rücken gesprochen. Oder das sind natürlich dann die Dinge, die leider dann einfach schade sind und auch nicht weiterhelfen. Aber
ach, das gab's bei uns auch.
Aber es spricht ja fürs Marketing, wenn es nach außen
geht. Ja,
auf alle Fälle.
Wollen wir noch mal ein bisschen hier bei dem Kapitel bleiben und bei der Beziehung bei euch. Ich habe das ja gerade schon mal angeschnitten. Also ich war ja damals 12 Jahre alt, als diese Tour 2005 war, wo, ich glaube, es war deine erste Tour in Jahren, wo du nicht nominiert worden bist, daraufhin Telekom verlässt, zum neu gegründeten Team Milrang gegangen bist, 3 Jahre. Davor noch war die Szene, die wir gerade gesehen hatten, Höllentour. Das eine Jahr warst du ja auch sozusagen beim Team Bianchi. Dann 2006, wo die Sterne gut standen, dass du nochmal einen zweiten Toursieg angreifst, dann nicht der Start, dein Karriereende. Ich habe so ein bisschen im Kopf, dass ihr euch dann, es sind fast über 10 Jahre vergangen, wo ihr euch dann richtig wiedergesehen habt in Mallorca. Aber bevor ich das wiedergebe, könnt ihr das natürlich besser wiedergeben. Wie war diese Zeit so? Dann, als die Karrieren beendet waren, wie lange habt ihr euch nicht gesehen? Habt ihr euch aus den Augen verloren? Wie kam es zum Treffen? Wie ist das passiert?
Ich war auf Mallorca. Ich glaube im Winter, ne? Irgendwie so Januar, Februar. Und der Ralf Grapsch kam mit seiner U23-Gruppe die Straße entlang. Ich habe die haben mich aufgefahren. Und dann habe ich den Grapschi gefragt, ob ich mitfahren kann. Und wo sie hinfahren. Und dann sagte er, ja, wir fahren in die Berge, wir fahren über Santa Maria nach Bunyola und dann fahren wir in Soia hoch. Und dann habe ich gesagt, ja, hier die Bergzone ist nicht mehr so meine Welt, aber bis zum Soia komme ich schon mit. Und bin dann umgedreht, bin wieder zurückgefahren und fahre durch Bunyola und sehe so auf der Landstraße zwei Radfahrer mir entgegenkommen und ich rollte so leicht runter, vielleicht so mit 40 km/h und sehe im Augenwinkel, ach, der war doch Ulle mit Sarah und drehe mich so um, bremse schon und sehe auch, dass Jan bremst und dann haben wir da vielleicht Viertelstunde, 20 Minuten auf der Straße gestanden, hatten uns vielleicht 10 Jahre nicht gesehen und haben Telefonnummern ausgetauscht und haben dann uns versprochen, dass wir uns auf jeden Fall in Mallorca mal besuchen. Ja, und es war aber kurioserweise, dass wir uns ja 10 Jahre nicht gesehen hatten und da ist ja auch viel passiert bei uns beiden. Mhm. Aber das war so, als wenn wir uns vorgestern das letzte Mal gesehen hätten, weil wir waren sofort wieder irgendwie connected.
Kann ich mich sehr gut erinnern. Habe ich mich auch immer gefragt, weil das ist auch so ein bisschen meine Art gewesen, nachdem ich dann eben rausgenommen wurde 2006 von der Tour. da musste ich mich ja erstmal, muss ich ja mal Kopf einziehen. Also muss ja erstmal, da hatte ich natürlich noch gerade die bei uns in der Gegend gewohnt haben mit Klödi, ab und zu mal Wese und so weiter, ein bisschen Kontakt, aber ich habe schnell gesehen, ich bin dann so ein heißes Eisen für den Radsport, ja. Also und das war dann auch meine Art und Weise, ich wollte auch keinen auf den Sack gehen, ja, muss ich auch sagen. Und ich bin auch nicht so einer, der Freundschaften so immer pflegt, ja. Aber ich habe auch keinen Graul, also sowieso nach so einer langen Zeit, mit gar keinem, ja. Und dann fragt man sich, ist das schon wieder 10 Jahre her und dass du dich nicht mal bei deinen Kumpels meldest oder sowas, ja. Und ich dachte, ich muss mit mir da selbst klarkommen und muss es alleine irgendwie schaffen. Das war dann total schön, ja. Dann habt ihr uns eingeladen. Dann waren wir zum Kaffee trinken mal zu Hause.
Eigentlich hat Jan uns eingeladen und ich habe gesagt, Jan, ich würde wirklich gerne kommen, aber wir haben ja die 2 Hunde und wir haben ja Ricks beklopptes Scheidungskind, die Balu, und die können wir halt nirgendwo mitnehmen und so lange alleine können wir sie auch nicht lassen. Eigentlich musst du zu uns kommen. Und dann hat Jan irgendwann gesagt, hier, die Jungs sind in der Surfschule, oder? Wir sind da in der Nähe, wir kommen dann vorbei. Und dann haben wir echt einen schönen Nachmittag zusammen verbracht, haben noch Tour de France-Etappe zusammen geguckt.
Man fragt sich dann selber, warum sind schon wieder 10 Jahre in Land gegangen? Ja, und das ist aber nicht nur beim Erik so gewesen, das ist meine Art gewesen. Ich dachte, keiner will mehr was von mir wissen und so weiter. Zieh mich in meinen Keller zurück. Aber wenn man sich dann wieder mal trifft und über die alten guten Zeiten quatscht und so, das war total schön, muss ich auch sagen. Ja.
Hat sich das Gefühl bei dir gelegt oder hast du das manchmal immer noch, dass du ein heißes Eisen bist im Radsport oder?
Ja, es ist besser geworden. Allerdings bin ich jetzt schon so lange raus, dass ich bin nicht mehr dabei. Ja, das ist einfach so. Das sind so viele Jahre vergangen, wo ich Fan, nach wie vor Fan war. Also ich sitze jetzt auch und gucke mir die Rennen an und alles. Aber ich bin so ein, das ist meine größte Schwäche ist, glaube ich, so Freundschaften pflegen. Weil ich immer denke, wenn mich einer anruft, braucht meine Hilfe, meine Freundschaft, bin ich sofort da. Da können auch mal 2-3 Jahre in Land gegangen sein oder noch länger. Aber ich will auch keinen auf den Sack gehen, irgendwie, ja. So auf gut Deutsch gesagt. Und da ist aber über die Jahre das rausgekommen, dass ich mich komplett zurückgezogen habe. Ja, weil ich gedacht habe, gut, der Profi-Radsport und die alten Fahrer kommen alle selber gut klar. Wenn einer was braucht oder sowas, dann kann er gerne anrufen. Aber so geht's vielen. Also so geht's vielen. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ich habe jetzt mich gerade vor ein paar Wochen auch mit 2 anderen ehemaligen unterhalten, die auch so denken, ja, wo du sagst, wenn einer was braucht oder dann werden die sich schon melden. Aber du meldest dich von Haus, also es gibt so Leute so wie mich, du meldest dich nicht von alleine. Ja. Und dann bist du auch schon so viele Jahre, ja, über Jahrzehnte raus, oder über ein Jahrzehnt, dass du dann sagst, ja, da habe ich auch nichts mehr groß verloren, irgendwie in dem Bereich. Aber das stimmt nicht. Also ich liege da falsch, das wollte ich nämlich sagen.
Genau, das wollte ich nämlich auch sagen.
Du musst aber wieder so ein bisschen, weißt du, so ein Selbstvertrauen wieder reifen und solche Sachen. Ich finde das total schön, dass wir uns heute hier treffen, auch dass Erik zugesagt hat. Und ich habe mich da richtig drauf gefreut, muss ich sagen.
Ich glaube, das ist auch das ist ein Sinnbild eigentlich, dass du in der Radsportfamilie auf jeden Fall willkommen bist. Und dazu kommen wir auch nochmal später. Jetzt fahren wir so ein bisschen in der Vergangenheit, in der Gegenwart, wir kommen auch noch zur Zukunft später. Aber eine Sache, die mich dann doch wirklich noch interessiert, weil du auch gesagt hast, du hast dich ja lange zurückgezogen und in der Doku hat man es bei dir sehr intensiv gesehen, auch in dem Podcast mit Hotel Matze, der sehr gut war, finde ich, habt ihr lange darüber gesprochen. Und was für mich teilweise nicht so rausgekommen ist, weil ich kann mich noch sehr gut an die Zeit erinnern, ist, dass wenn man auch so jetzt in der Retrospektive so sagt, ja, warum haben die denn nichts gesagt und so. Ich kann mich daran erinnern, dass ihr alle sofort in so eine negative Haltung auch einfach gedrängt wurde, dass es einfach fast unmöglich war, überhaupt was zu sagen. Das ist meine Meinung und auch wer Tanja und meinen Podcast hört, der weiß, dass wir die Stellung ganz klar haben und sagen, ohne euch wäre der Radsport niemals so groß in Deutschland geworden, wie er heutzutage ist. Na klar, war da auch eine große Fallhöhe und es gab Jahre, wo man drunter leiden musste, das muss man nicht verschweigen, aber trotzdem wäre es niemals so hoch gekommen. Und ich bin auch ganz klar der Meinung, ich habe natürlich anhand von Papas Lebensweg gesehen, okay, man kann ganz hoch kommen, man kann auch tief fallen, da gab es gute und schlechte Sachen. Ich habe daraus gelernt, aber trotzdem war das immer so, ja, so schwierig, das damit ordentlich umzugehen in den Medien. Also ich fand, man durfte nur diese eine Meinung auch haben, und ich zum Beispiel durfte auch nie sagen, so, also für mich kommt jetzt Dopen nicht in Frage, aber ich kann auch trotzdem irgendwie zu meinem Papa stehen. So. Also selbst da muss ich ja öffentlich immer sagen, nee, das geht gar nicht und das ist blöd. Und ich habe eigentlich jetzt erst in einem älteren Alter den Mut auch zu sagen, Leute, ich glaube ganz ehrlich, hätte ich nicht dieses Vorbild meinen eigenen Vater gehabt und hätte das hautnah miterlebt und ich wäre Profis in den 90ern gewesen, kann ich mich nicht freimachen davon zu sagen, ich hätte nicht gedopt, weil das sind einfach so Sachen, was wäre wenn, das kann man ja nicht sagen, aber ich weiß, wie ich als junger Mensch war und wie sehr ich zur Tour de France wollte und wie sehr ich Radprofi sein wollte, und ich finde es dann auch einfach ein bisschen heuchlerisch und scheinheilig aus der heutigen Sicht und aus der heutigen Perspektive mit dem heutigen Wissen auch einfach so zu sagen, so, ah ja, ich hätte niemals gedopt, die Dopa, das geht alles gar nicht. Das würde ich einfach nur mal an der Stelle auch gesagt haben hier. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war so ein bisschen, wie war das für dich damals dann? Du wurdest 2006 rausgenommen und dann war es, wenn ich mich recht erinnere, 2007, es war ja auch kurz Teil in der Doku, die Pressekonferenz mit Rolf, also da haben ja sehr, sehr viele deiner Teamkollegen dann das zugegeben. Wie hast du das damals wahrgenommen, als diese Woche kam? Gab es da bei dir Überlegung, okay, jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, oder hast du gedacht, was machen die da, was reden die da?
Nee, für mich kam das einfach, ich habe natürlich alle Wege nachgedacht, ja, und ich hatte auch ein kleines Team um mich rum und sind auch alle Sachen durchgekommen, aber für mich kam das einfach nicht in Frage, weil ich konnte nicht über meinen Schatten springen. Ja, das war einfach so, alles, was dann so nach und nach rauskam, habe ich mir gedacht, ja gut, das ist auf alle Fälle auch gut für mich, weil dann die Leute jetzt anfangen zu verstehen, wie es damals war. Ja, das war. Aber du hast natürlich auch dann wieder Leute gehabt, auch Rolf und du haben ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch nicht nur Rückenwind danach gekriegt. Und Jörg Jaksche ist ein gutes Beispiel, der sich da mal getraut hat und der völlig verpönt wurde in Deutschland. Und bei solchen Sachen hast du dann schon wieder gesehen, siehst du, wenn du ehrlich bist, dann verlierst du nur noch und kannst dich gar nicht mehr blicken lassen in Deutschland. Und das ist immer so eine Rückschläge wieder gewesen. Ja, und ich hatte bis letztes Jahr, also bis ich mir das überlegt hatte, bis vor 2 Jahren, hatte ich da so eine Blockade aufgebaut, die war so hoch wie, also ich habe da nie gedacht, dass ich da mal irgendwann rüberklettern kann. Ja, und da muss man auch viel in meinem Umfeld auch viel Motivationsarbeit leisten und mich da erstmal wieder umpolen, dass ich überhaupt da rangegangen bin. Das war so fest verankert, dass das absolut nicht leicht war, auch nicht nach so vielen Jahren.
Ja. Ja, umso mehr Respekt, dass du es gemacht hast. Und ich habe ja auch oft in privaten Austausch mit Papa, wo ich merke, wie immer noch, selbst heute hier hinzukommen, was ich sehr schön finde, dass du es gemacht hast. Aber ich weiß auch, dass dir es nicht leicht fällt, weil das auch einfach Dinge sind, die man hinter sich lassen will und wo man jetzt nicht immer und immer wieder drüber sprechen will, was ich auch total verstehe. Und wie gesagt, da wurde auch genug drüber gesprochen.
Ich denke, der größte Unterschied war natürlich an der Situation damals, dass Jan ja sofort mit der Suspendierung von der Tour 2006 Straßburg, oder? Und die Strafanzeigen, war Jan ja dann sofort in so einer defensiven Situation, dass er, wie er schon gesagt hat, entweder gar nichts sagen oder alles sagen. Das waren ja quasi die zwei Optionen, die Jan hatte. Und alle anderen, die dann letzten Endes auch dasselbe gemacht haben und in derselben Situation waren, die hatten natürlich alle den vermeintlichen Vorteil, dass sie quasi nicht mit diesen Strafanzeigen belastet waren. Und das ist natürlich schon ein Riesenunterschied. Und das darf man eigentlich, glaube ich, auch nicht vergessen, weil das macht schon viel mit Menschen, wenn man, heute noch sich konzentriert hat, die Tour steht vor der Tür und wie bin ich fit und wie komme ich in dem Rennen zurecht, und am nächsten Tag sitzt du früh morgens mit Anwälten und erhält sich mit über so eine Sachen. Das, glaube ich, kann man auch nur nachvollziehen, wenn man das selber erlebt hat.
Das denke ich auch. Und wir hatten am Anfang gesagt, wir wollen nicht drüber sprechen, jetzt sind wir doch irgendwie dahin gekommen. Aber ich finde es einfach auch nochmal einfach wichtig, das hatte ich ja gerade auch schon gesagt, dieses Sinnbild, dass du hier im Radsport-Zirkus willkommen bist, weil ich habe großen Respekt davor, deswegen hatte ich das auch, die Frage war darauf abgezielt. 2007, das erste Geständnis damals von Rolf und dir. Ja, ihr konntet, also ist Rolf hatte schon aufgehört zu der Zeit, ne?
Mhm.
Aber du bist ja noch 1,5 Jahre weitergefahren. Und da würde ich ja dann auch verstehen, wenn man zu Hause sitzt, dass man sagt, ja warte, wie, also jetzt fährt der einfach so weiter, krass. Deswegen einfach Respekt da auch irgendwie, dass du deinen Weg so gewählt hast, wie du ihn gewählt hast. Lass alle reden, was sie sagen, zu lange gewartet, wie auch immer. Umso mehr Respekt dafür, dass du jetzt, auch wenn viel Zeit vergangen ist, den Weg so gewählt hast, wie du ihn gewählt hast, mit der Doku auch alles zu sagen, nochmal reinen Tisch zu machen. Ich glaube, das erfordert sehr, sehr viel Mut. Und auch nochmal einfach so, ich glaube, man, dieses Thema Doping hin oder her, dieser Irrglaube, dass man ein Medikament zu sich nimmt und dadurch dann die Tour de France gewinnen kann, das ist ja manchmal so das Bild, was vorherrscht. So, ah ja klar, dann kann ich die Tour ja auch gewinnen. Ich nehme einfach Medikamente und dann mache ich das. Und das ist ja der größte Quatsch einfach so an der Sache, weil das ändert ja nichts an eurem Trainingsfleiß, an eurem Talent. Müssen wir nicht drüber sprechen, dass das sicherlich dann geholfen hat, aber das war halt nicht der ausschlaggebende Punkt. Und ich finde, das ist auch so eine Sache, die man einfach mal nochmal sagen muss, weil das halt oft irgendwie in der allgemeinen Bevölkerung gibt es da einfach kein Wissen darüber und einfach nur irgendwie ein Vorurteil, was halt oft einfach nicht stimmt.
Genau, und wir haben es in der Pause kurz besprochen. Ich glaube, grundsätzlich war uns auch wichtig, dass irgendwie auch in dem Gespräch jetzt rauskommt, weil ich wette, alle sind heiß darauf, den Podcast zu hören mit euch beiden. Und ich muss heute, glaube ich, noch knapp 40 Autogrammkarten von euch beiden für die ganze Familie und die Hälfte meiner Arbeitskollegen mitbringen. Also ich glaube, die Radsportgemeinschaft hat nach dem anfänglichen Schock euch längst vergeben und ihr seid in der Mitte völlig willkommen. Mhm.